Die Waldecker Bank und die Rode Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Endlich ist sie da, die 5. Ausgabe unserer Podcast-Radioshow mit Menschen und Geschichten aus der Gemeinde Diemelsee. Heute geht's um Claudia Steglenburg und einen einzigartigen Adventskalender der Touristinformation Diemelsee. Stefan Henning und Bernd Imden stehen die Skigilde Schweinsbühle und ihre beiden Loipen vor. Sparen lohnt sich immer. Das sagt Christian Behle, Regionalmarktleiter Diemelsee der Waldecker Bank, und er erklärt auch warum. Rudolf Engelhardt aus Ardorf erzählt von seiner einzigartigen Fotosammlung mit 12.000 Aufnahmen, die größtenteils hier in der Gemeinde Diemelsee, insbesondere in Ardorf, über Jahrzehnte entstanden. Dirk Schlüchter führt uns in den Ardorfer Steinbruch der Rode Gruppe. Jens Wigel von der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee informiert über Rauchmelder. Und Bernd Becker, Wirt und Inhaber des Gasthauses zur Linde in Ardorf, präsentiert sein berühmtes Ardorfer Bergmannssteak. Ich bin Lars Kohrs, hallo zusammen. Den Anfang macht wie immer Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Der hatte vor ein paar Wochen Besuch von Karl Friedrich Frese, dem ersten Kreisbeigeordneten. Wie war es denn?
Ja, es war ein schöner Termin, ein angenehmer Termin mit ihm. Er hat uns einen Förderbescheid für die Kindertagesstätte in Ardorf überreicht. Und zwar in Höhe von 320.000 Euro. Das waren einmal Mittel des Bundes, aber auch des Landkreises.
Aber es gibt doch wahrscheinlich schon diesen Kindergarten.
Den Kindergarten gibt es schon seit Jahrzehnten. Aber auch hier nagt natürlich der Zahn der Zeit. Die Gemeinde ist Eigentümer des Gebäudes und wir haben über viele Jahre schon Investitionen getätigt. Aber die Gebäudesubstanz an sich muss auch mal erneuert werden. Der Sanitärbereich zum Beispiel oder einfach der kleine Turnraum, der Außenanstrich, Schlafraum und vieles andere auch. Also Kosten in Höhe von rund 54.000 Euro, die da anfallen. Und da tut so eine Finanzspritze auf jeden Fall gut.
Wann wollt ihr da anfangen mit dem Bau?
Wir wollen möglichst schnell anfangen, dass die Ausschreibung jetzt über die Wintermonate läuft, dass wir zeitig nächsten Jahres beginnen können. Die Kinder, die freuen sich schon, auch die Erzieherinnen, das Team ist stolz darauf, jetzt Geld zu bekommen. Und die warten schon förmlich seit vielen Monaten darauf, dass der Startschuss kommt. Und der ist jetzt da. Und jetzt geht es weiter in die Umsetzung.
Viele von uns haben den Hit Ich und mein Holz noch im Kopf. Ein Ohrwurm. Und wenn es um das Thema Holz geht, dann sprechen wir jetzt über Fichten, die hier in der Gemeinde Diemelsee derzeit geschlagen werden. Warum?
Ja, wir alle wissen ja, nach den trockenen Sommern letztes Jahr und dieses Jahr und bedingt durch den Borkenkäfer haben die Fichten immens gelitten. Die sind trocken geworden und die Gemeinde Diemelsee ist ja auch Grundbesitzer mit entsprechendem Wald drauf, wobei wir nur kleine Flächen haben. Aber aus Verkehrssicherungsgründen müssen wir jetzt einige Flächen roden, sprich die getrockneten Fichten rausnehmen oder halt einfach nur fällen. Das betrifft insbesondere den Bereich links und rechts um die Grube Christiane in Ardorf. Auch den Bereich bei der Kläranlage in Ardorf, wo der Kindergarten auch eine kleine Holzhütte hat, wo die Kinder immer schön rausgehen. Aber auch eine Fläche im Flechdorf, bei der Grillstation und in Sudeck. Aber die Leute sollen sich bitte nicht wundern. Die Fichten werden zum Teil liegen bleiben, weil derzeit auf dem Markt es einfach nicht möglich ist, Fichtenholz zu verkaufen. Es kommt kein Unternehmer, der uns das wegrückt oder abnimmt oder geschweige ein Sägewerk, dafür uns noch Geld gibt. Deshalb ist ein Aufarbeiten derzeit wirtschaftlich nicht sinnvoll. Das ist auch die Empfehlung von Hessenforst, die uns hier entsprechend betreuen.
Ursprünglich sollte diese Dezemberausgabe des Podcasts ja viel, viel früher erscheinen. Aber manchmal macht einem eben die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Daher können wir erst jetzt über einen ganz besonderen Adventskalender der Touristinformation Diemelsee sprechen. Und zwar mit Claudia Steglenburg. Das ist jetzt aber kein Adventskalender, den Sie im Geschäft kaufen können. Den gibt es nur im Internet. Und das noch 2 volle Tage.
Man findet den Online-Adventskalender auf Facebook und auf Instagram. Das heißt, man braucht einfach nur einen eigenen Account. Man loggt sich ein und sucht dann unsere Seite. Die nennt sich Naturjuwel Diemelsee, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Und da werden wir dann jeden Tag ein sogenanntes Türchen präsentieren, online stellen. Und da sieht man dann in dem Beitrag, welches Geschenk wir für den Tag preisgeben, welches wir verschenken möchten. Und das Einzige, was man tun muss, ist den Beitrag liken und teilen.
Und dann komme ich quasi in einen Pott, einen virtuellen, und daraus wird dann ein Gewinner gezogen.
Genau, wir werden alle Liker sammeln von Facebook und von Instagram, wie in einem Pott, und werden dann den Gewinner rausziehen.
Das klingt spannend. Was sind da für Gewinne dabei?
Da ist alles Mögliche bei. Also das nennt sich Online-Adventskalender vom Diemelsee, aber wir haben die ganze Region damit abgedeckt, sprich auch Korbach und Willingen. Wir haben also Gutscheine vom Skifahren über Kinobesuche bis hin zur Gastronomie.
Kann ich denn jeden Tag aufs Neue mitmachen, oder wenn ich nur einmal mitgemacht habe, bin ich weg?
Nein, man kann jeden Tag aufs Neue mitmachen. Das bleibt einem selber überlassen, wie oft man da mitmacht und alles teilt. Da ist jeder dazu eingeladen.
So, und jetzt stellen wir uns mal vor, es läge bereits in der Gemeinde Diemelsee Schnee. Insbesondere rund um Schweinsbühl. Dann könnte es heißen:
Zwei Spuren im Schnee führen herab aus steiler Höhe, und im tiefen Tal, da steht ein Hütlein klein. Die Spuren so schmal treffen drunten sich im Tal, und sie führen bis in unser Stübchen rein.
Eine schöne Vorstellung. Nicht nur 1955, als Vico Toriani damit Platz 2 der deutschen Singlecharts belegte, sondern auch heute noch. Und wenn alles gut läuft, zumindest aus Sicht der Schweinsbühler Stefan Henning, Bernd Emden und 33 weiterer Mitglieder der Skigilde, dann wird absehbar das 108-Einwohnerdorf in einer wunderbaren Schneelandschaft erstrahlen. Und dann sind auch die beiden Loipen gespurt. Beginnen wir mal mit der großen Loipe und dem zweiten Vorsitzenden der Skigilde, Bernd Emden.
Die 8 Kilometer lange Loipe geht quer durch den Widerhagen. Das ist also ein Höhenunterschied, würde ich jetzt mal sagen, so knapp von 150, 160 Metern. Ist eingestuft mittelschwer vom Hessischen Skiverband.
Die Kurse ist relativ einfach zu fahren. Ein Höhenunterschied circa von 40 Meter. Es sind 3 Kilometer. Diese Loipe befindet sich schön auf einem Hochplateau, auf einer Ebene. Man hat dort einen sehr guten Blick über halb Diemelsee. Eine sehr schöne Loipe.
Schwärmt Stefan Henning. Er ist der erste Vorsitzende der Skigilde Schweinsbühl. Damit die beiden Loipen rund um Schweinsbühl auch stets gut gespurt sind, kommt der Pistenbully, Baujahr 86, zum Einsatz.
Für unsere Zwecke hier in Schweinsbühl ist das Ding super. Es ist das, was wir eigentlich brauchen. Der Käsebohrer Pistenbully hilft uns, auch mal Schnee von A nach B zu transportieren, sprich, wo etwas weniger ist, nehmen wir mehrere Meter etwas mit, um diesen dort abzulagern, um eine halbwegs gescheite Spur und artgerechte Langlauf dann an dieser Ort und Stelle zu betreiben.
Der Pistenbully ist für die Skigilde ein wahrer Schatz. All die vielen, die davon träumen, einmal in ihrem Leben mit diesem Kettenfahrzeug über die Hänge zu fahren, sollten sich die Erfahrungen von Bernd Emden mal ganz genau anhören.
Zum einen die Hanglage, zum anderen wird dieses Fahrzeug nur über 2 Knüppel gesteuert. Und wenn man da nicht genau aufpasst, dann hat man in der Spur Schlangenlinien. Und dann ist das für die Läufer nicht so schön zu fahren.
Sie merken schon, auch hier gilt, Übung macht den Meister. Und wenn die Loipen gespurt sind, dann macht es natürlich einen Heidenspaß, das Es könnte fast alles perfekt sein, wenn die Schneeverhältnisse etwas sicherer wären, erzählt Stefan Henning.
Wir haben heute sehr viele Warmperioden dazwischen. Wir haben manchmal 14 Tage Schnee, wir haben 4 Wochen Schnee. Wir haben aber auch schon 2 Monate an einem Stück Schnee gehabt.
Über 2 Monate wäre es geradezu ideal. Und dann kommen sie.
Jede Menge Tagesgäste. Gut, aber wir sind, wie gesagt, ein kleiner Verein. Es ist ziemlich schwierig, die Leute auch hier hinzukriegen, weil wir auch nicht mehr schneesicher sind. Ziemlich unsicher, wann ist die Loipe gespurt, wann ist sie nicht gespurt. Wir können es einfach immer nicht tagesgerecht weitergeben. Keine Chance.
Erklärt Bernd Emden. Die Skigilde Schweinsbühl nutzt alle Möglichkeiten, um auf den Loipenzustand hinzuweisen. Das übrigens auch mit Unterstützung der Touristinformation Diemelsee, der Waldeckischen Landeszeitung, über soziale Netzwerke und über die Dorfhomepage www.schweinsbühl.com. dort auf einer Höhe zwischen 510 und 634 Metern sich beim Langlauf zu verausgaben und gleichzeitig zu entspannen, die wunderschöne Landschaft zu genießen, ist für die Gäste in jeder Hinsicht attraktiv. Denn eine Gebühr, die fällt nicht an, so Stefan Henning.
Die Lobby bei uns ist frei. Die Betriebsmittel kommen von der Gemeinde. Da muss man ganz großes Lob vorsetzen auch. Und den Rest macht der Verein und wir ehrenamtlich.
Und das schon seit 1982. Ein Leben ohne die Schiegel des Schweinsbühl wäre für Stefan Henning ein sehr viel ärmeres. Denn kostbare Momente wie diese seien unbezahlbar.
Die schönsten Momente sind einfach, wenn ich morgens früh den Sonnenaufgang erlebe und sitze in der Pistenwalze und hinter mir wird eine perfektionelle Spur gezogen im 50 bis 60 Zentimeter Neuschnee.
Dann hoffen wir mal auf schneereiche Wochen oben in Schweinsbühl, damit die Worte, die Vico Turiani einst sang, auch im Winter 2019-2020 Wirklichkeit werden.
Zwei Spuren im Schnee führen herab auf steiler Höhe und uns beide führen sie ins Glück hinein.
Es weihnachtet so langsam. Und Weihnachten, da kommen ja nicht nur liebe Plätzchen und die Schwiegereltern ins Haus, sondern auch jede Menge Geschenke. Wie viel geben eigentlich die Deutschen dafür aus? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat jüngst eine Umfrage veröffentlicht, die genau diese Frage beantwortet. Es sind durchschnittlich 281 Euro, die jeder von uns in Weihnachtsgeschenke investiert. So und spätestens zum neuen Jahr stehen die Erneuzahlungen an, Versicherungsbeiträge, Steuern. Ganz nebenbei denken dann natürlich auch viele darüber nach, wie sich so ein kleines finanzielles Polster wieder ansparen ließe. Ansparen. Allein das Wort, nicht? Lohnt sich das überhaupt angesichts der niedrigen Zinsen? Ansparen? Diese Frage stellte ich Christian Behle, vielen ja bestens bekannt, nicht nur aus zahlreichen Vereinen in der Gemeinde, sondern vor allem auch als regionalen Marktleiter Diemelsee der Waldecker Bank.
Geld anlegen lohnt sich immer. Wenn du nur das Teil nimmst, was du an die Seite legst, das sparst du dir. Über die Rendite, die da rauskommt, da müssen wir uns Gedanken für machen. Da bin ich da, um da Lösungsvorschläge für zu erarbeiten. Der risikolose Zins, der ist bei null, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt keine Zinsen. Der Sparer zahlt die Zeche für die europäische Zinspolitik.
Aber nun haben wir ja schon seit Jahren so ein Niedrigzinsniveau. Auch für Sparer lohnt sich das eigentlich nicht. Das muss doch jetzt absehbar, ich sag mal so, innerhalb der nächsten Monate wieder hochgehen.
Da habe ich wenig Hoffnung. Das ist meine Einschätzung, dass das nicht in der nächsten Zeit passiert. Und da sage ich mal ein Beispiel. Wir haben im Moment eine Zinspolitik mit minus 0,4%.
Minus?
Minus müssen wir als zahlen.
Puh, was mache ich denn jetzt mit meinem Sparbuch?
Überlegen, wie ich es strukturiert anlege, dass ich unter einem gewissen Risikoaspekt, nur da kriegt man Zinsen, eine bessere Rendite bekomme. Zumindestens, dass ich die Kaufkraft erhalte, sprich, dass ich ein bisschen besser bin wie die Inflationsrate.
Aber wenn jemand sagt, ich habe nicht 10.000 Euro jetzt über oder vielleicht 3.000 oder 5.000, das ist mein Erspartes, was ich jetzt gerade habe. Das ist ja nicht wahnsinnig viel. Lohnt es sich überhaupt darüber nachzudenken, diese Summe anzulegen?
Ja, lohnt sich immer, denn wir haben viele Möglichkeiten bei uns im Hause, das Geld anzulegen. Auch gerade für jüngere Leute, denen sagen wir, ihr müsst fürs Alter vorsagen. Dann fragt er mich, was kriege ich dafür? Und dann sage ich, nichts, kriegst keine Zinsen. Dann sagt die jungen Leute, da mache ich es auch nicht. Dann sagt er, und tschüss, mache ich es nicht. Also muss man Alternativen anbieten. Unter dem Gesichtspunkt, was er hat, welche Lebensumstände für ihn da sind, was hat er an Liquidität übrig, was kann er von seinem Lohn an der Seite legen, und dann sind es, das ist die Zukunft und das wird sehr viel gemacht, in Raten, in Sparplänen, monatliche Ansparung, durchaus auf einen Aktienfonds. Man spart an über Höhen und Tiefen, hat einen Cost-Average-Effekt dabei. Ein Cost-Average-Effekt dabei, also eine Durchschnittslinie, wie man spart. Ich kaufe mit meinen 50 Euro beispielhaft, aber es fängt mit 25 Euro, darf man zum Beispiel anfangen zu sparen, um da mal die Hürde zu nehmen. Also man muss nicht da irgendwelche großen Beträge, 25 Euro sind auch. Damit kann man anfangen. Man kauft bei hohen Kursen wenig Anteile. Wenn es unten ist, kauft man viele Anteile. Und dann gehen die vielen Anteile mal mit hoch. Und durchschnittlich gesehen ist die Aktienanlage über die letzten 30 Jahre die rendierteste Aktienanlage.
Wie schnell komme ich dann wieder an mein Geld?
Täglich. Das ist bei unserem Partner Union Investment angelegt. Da gibt man Verkaufsauftrag ein und dann kann man an das Geld. Die Verfügbarkeit ist auch da. Muss allerdings gucken, zu welchem Kurs ich verkaufe. Das sind Dinge, die man langfristig anlegt. Auch wenn Leute größere Anlagen machen, sage ich immer bitte vom Geld, was übrig ist. Irgendwann kommt das Geld wieder. Aber ich kann nicht sagen, wenn jetzt einer, das ist beispielhaft von mir, wenn einer sagt, in 2 Jahren will ich ein Haus bauen, was mache ich mit den 100.000 Euro? Da bin ich im Moment auch ratlos. Da sage ich, dann musst du es liegen lassen, weil du es dann brauchst. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Den kann ich nicht sagen, geh mal deinen Aktienfonds, wenn in 2 Jahren gerade ein Crash ist, bei den politischen Unsicherheiten, die wir alle haben, Herr Trump etc., ist es ein Problem.
Ist denn Geldanlage eher was für risikofreudige Kunden?
Der risikolose Zins ist bei null. Früher haben die Leute, wenn man mal über eine Einmalanlage spricht, die Älteren auch, die haben jahrelang gute Zinsen bekommen. Wenn man einen Zinssatz von 6% bekommt, verdoppelt sich das Kapital innerhalb von 12 Jahren, wo man nichts für tun braucht mit Zinseszinseffekt. Das haben die Älteren, wo ich ja jetzt auch schon zugehöre, durchaus miterlebt, diese Zinssätze. Aber jetzt gibt es nichts mehr. Da muss ich nach Alternativen suchen. Man kann ins Risiko gehen, aber auch relativ konservativ, dass man sich Sicherheitsabschläge dabei nimmt. Die Streuung kommt da drauf an.
Und da muss man sich eben entsprechend beraten lassen.
Genau, dafür sind wir da und das machen wir gerne und finden dann auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten für den Kunden. Das ist ja auch wichtig, das ist bei jeder Beratung, wenn man Geld anlegt, dass man sagt, wie lange habe ich es übrig, welche Risikoneigung hat er? Wenn einer sagt, ich will damit nichts zu tun haben, ich will das nicht, dann muss man den nicht in die Richtung beraten. Der Kunde ist König, der entscheidet. Wir sind der Dienstleister und machen das, was er will. Dann kann er noch in diesen alten Sparverträgen auch was anlegen. Aber er kriegt halt nicht viel Zinsen dabei.
Nun nannten Sie gerade schon die Zahl 25, also 25 Euro kann ich natürlich Monat für Monat sparen. Aber ab wann lohnt sich denn eigentlich Sparen heutzutage?
Ab dem ersten Euro. Wenn ich die 25 Euro an die Seite lege, die habe ich irgendwann mal für meine Zukunft. Wenn ich sie ausgehe, habe ich sie nicht. Also lohnt es sich, ab 25 Euro zu sparen.
Christian Behle war das, Regionalmarktleiter Diemelsee der Waldecker Bank. 1946. Der Krieg ist seit einem Jahr vorbei. Langsam kehrt die Normalität nach Adorf zurück. Auch für den damals 8-jährigen Rudolf Engelhardt. Ein neugieriger Junge, der gerne auf Entdeckungstour geht.
Ich bin als junger Bursche mal auf unserem Dachboden gewesen und habe da so ein bisschen gestöbert. Und dabei fiel mir eine alte Zeiss-Ikonbox in die Finger.
Diese Zeiss-Ikonbox ist ein schwarzer, kastenähnlicher, handtellergroßer Fotoapparat.
Nach so ein bisschen Untersuchen habe ich dann festgestellt, dass da auch noch ein Film drin war. Und man konnte dann auch von außen erkennen, dass schon 3 Bilder von dem Film belichtet waren. Dann habe ich versucht, den Film vollzukommen, einfach drauf losgeknipst, wie man in den früheren Jahren sagte.
Der Beginn der Fotoleidenschaft von Rudolf Engelhardt.
Ich mache besonders gern Naturaufnahmen. Und da habe ich einige Serien von Winteraufnahmen oder zu jeder Jahreszeit eigentlich.
Daneben faszinieren ihn die Gebäude des Dorfes. Viele der Häuser lichtet er im Zuge der Dorferneuerung ab.
Ja, nun, es sind ja viele Häuser gewesen, die mit Blech oder sonst irgendwie verkleidet waren. Da hat man das alte Fachwerk wieder hervorgeholt. Und diese Häuser, die sind natürlich zum Prunkstück geworden.
Spannend sind auch die Geschichten, die Rudolf Engelhardt zu jedem der Häuser erzählen kann.
Ja, da gab es hier nur zum Beispiel in der Nähe ein Schreibwarengeschäft, das heute nicht mehr da ist. In dem gleichen Haus waren Waschmaschinen, Fernsehgeräte und solche weiße Ware, wie man sagt. Und das ist dann als Wohnhaus wieder umgebaut worden. In diesem Haus war aber auch vorher schon ein Steinmetzgeschäft.
Gepaart mit eigenen Erinnerungen aus der Jugend in den 50ern.
Gegenüber war dann die Gastwirtschaft Zulinde. Da war dann in den früheren Jahren die Tonlichtspiele. Ja, wir sind als Jugendlicher mindestens 2-mal in der Woche ins Kino gegangen oder wenigstens sonntags. Wir hatten ja 3-mal in der Woche Vorstellung. Der erste Film hieß 1000 Mann und eine Frau.
12.000 Dias umfasst die Sammlung von Rudolf Engelhardt. Einen Großteil der Aufnahmen digitalisiert er inzwischen. Ihm war und ist es wichtig, Teile seiner Sammlung der Öffentlichkeit vorzustellen. So lud er in die Dansenberghalle zu einem besonderen Vortrag. Zu sehen:
Projekte vor der Restaurierung und nach der Restaurierung gleichzeitig.
Und das über zwei Projektoren auf zwei Leinwänden. Die Resonanz war überwältigend und macht Rudolf Engelhardt Mut, 2018 erneut in einem kleineren Rahmen historische Fotos aus Adorf im Gemeindezentrum zu zeigen. Die Ideen gehen dem rüstigen Rentner nicht aus.
Und dann habe ich noch eine Serie gemacht, Adorf zur Jahrtausendwende. Kam mir der Gedanke, warum soll man nicht alles auf einmal festhalten? Ich bin nämlich auf der Suche immer nach alten Bildern. Und da habe ich gedacht, damit die nachfolgenden Generationen nicht auch auf Suche gehen müssen, packe ich mal alles zusammen und fotografiere den ganzen Ort auf einmal. Also in dieser Serie ist jedes Haus drauf, jeder Handwerksbetrieb, die Gastronomie, Speisekarten oder Preislisten im Edeka, Sonderangebote. Sogar die Telefonzelle und den Briefkasten habe ich nicht ausgelassen, wo man heute schon sieht, dass die Telefonzelle schon ein Stück der Vergangenheit ist.
Und da werden natürlich bei den meisten von uns Erinnerungen wach. Sein erster Fotoapparat, Sie wissen schon, nicht? Die Zeiss Ikonenbox, die befindet sich übrigens nach wie vor im Haushalt Engelhardt.
Die habe ich in meinem Zimmer stehen, in dem Schrank, wo die Dias auch aufgehoben sind.
Ein besonderer Schatz eben.
Das ist es natürlich.
Ein Schatz, den Rudolf Engelhardt eher zufällig auf dem Dachboden des Elternhauses in Adorf entdeckte. Irgendwann 1946. Als Achtjähriger.
As time goes by.
Ob Rudolf Engelhardt unter seinen 12.000 Fotos auch Aufnahmen aus dem Steinbruch in Adorf hat? Ich weiß es nicht. Was ich jedoch sehr wohl weiß, ist, dass das Interesse, einmal hinter die Kulissen dieses Steinbruchs der Rode-Gruppe zu schauen, sehr groß ist. Bereits in der ersten Ausgabe im August gewährte uns Dirk Schlüchter, er ist der Betriebsleiter der Rode-Gruppe hier im Steinbruch, genau diese Einblicke. Heute erfahren wir weitere spannende Neuigkeiten von ihm. 1954 erwarb beispielsweise die Rode-Gruppe die Abbaurechte und dann Dirk Schlüchter.
Der Abbau ging dann 1955 los, wo der Steinbruchbetrieb noch aus reiner Handarbeit bestand, wo die Gesteine zwar schon durch Sprengstoff gelöst wurden, aber das Material wurde von Hand verladen, auf Loren zum Brecher geschoben und mit kleinen Maschinen verarbeitet, sodass der ganze Betrieb ja sehr personalintensiv war. Früher, laut Erzählungen, haben hier bis zu 60 Leute gearbeitet, wo wir heute ja im Moment für die mehreren Bereiche mit 17 Leute arbeiten und eine wesentlich höhere Produktion fahren.
Glaube ich schon allein aufgrund der Maschinen auch, nicht? Aber wenn Sie sagen, Sprengstoff wurde damals eingesetzt, können Sie denn heute darauf verzichten?
Nein, heute können wir auch auf Sprengstoff nicht verzichten. Wir haben eine Sprenggewinnung hier, das heißt, wir bohren Bohrlöcher. Diese Bohrlöcher werden meistens mit flüssigem Sprengstoff besetzt. Und dadurch wird das Gestein gelöst. Wir brauchen oder benötigen eigentlich pro Kubikmeter Stein, den wir lösen, um die 500 Gramm Sprengstoff, sodass da schon mal größere Sprengstoffmengen bis zu 10 Tonnen pro Sprengung dann an Sprengstoff zum Einsatz kommen, wo natürlich dann auch eine gewisse Anspannung herrscht, wenn man so eine Sprengung dann abtut.
Gibt es denn hier mittlerweile Gerätschaften, wo Sie sagen, Menschenskind, das ist schon wirklich doll, was wir hier haben?
Ja, wenn ich überlege, ich habe vor 23 Jahren hier angefangen und wie sich im Laufe der Zeit der Betrieb gewandelt hat, das ist schon enorm. Wir haben also im Laufe der Zeit zweistellige Millionenbeträge hier investiert, um die Technik aufzurüsten und die stationären Anlagen, sodass wir eigentlich immer auf einem relativ neuen Stand in der technischen Ausrüstung sind.
Wie lange können Sie denn hier noch fördern?
Also wir haben jetzt eine Abbaugenehmigung bis 2065, was ich in meinem aktiven Berufsleben höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen werde. Der Gesteinskörper ist noch weiter vorhanden, sodass man jetzt immer weiter versuchen muss, noch weitere Abbauflächen für die Zukunft zu gewinnen, weil die Abbaugenehmigung zu bekommen wird in Zukunft eher schwieriger wie leichter werden.
Warum?
Weil die Gesetzesvorschriften sind relativ stark und mittlerweile, was ja auch richtig ist, achten die Leute viel mehr auf Naturschutz und sehen aber eigentlich gar nicht, dass zum Beispiel ein Abbaugebiet, so wie wir es betreiben, auch ein Naturrefugium für viele bedrohte Arten ist. Wir haben zum Beispiel die Geburtshelferkröte hier ansässig, wo wir immer Lebensräume für schaffen, dass sie sich reproduzieren kann, und die steht auf der roten Arteliste. Und zum Beispiel ein Uhu haben wir hier auch, ein Bruchuhu, der ist auch eigentlich ständig parat und der kennt auch die Sprengsignale und macht sich dann vom Acker, wenn es denn ernst wird. Ich sag mal Waschbären, Rehe, Füchse. Wir haben bei uns im Betrieb eigentlich das ganze Repertoire von Wildtieren ansässig, sodass wir ja eigentlich eher was Gutes für die Natur tun. Klar, der Eingriff wirkt erstmal grob und abschreckend, aber im Endeffekt, die Tierwelt wird sehr schnell wieder heimisch und die Natur sucht sich an Ecken, wo man nicht mehr tätig ist, sehr schnell ihre Standorte zurück. Wir müssen natürlich für Abbauflächen, wenn wir Rodung vornehmen, müssen wir Ersatzaufforstung machen, und das ist alles im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Aber wenn man sich wirklich mal in einer ruhigen Stunde so einen Betrieb anguckt, was wir für eine Vielfalt an Flora und Fauna hier haben, kriegt man schon einen anderen Eindruck von so einer Abbaustelle.
Dirk Schlüchter war das, der Betriebsleiter der Rode-Gruppe im Steinbruch in Adorf. Mehr über die vielfältigen Tätigkeiten der Rode-Gruppe finden Sie auch im Netz unter www.rode-bau.de. Sie hören die Dezember- und Weihnachtsausgabe unseres Podcasts bei uns am Diemelsee. Ein Weihnachtsbaum gehört ja nun für die meisten Deutschen unabdingbar zum Fest dazu. Rund 24 Millionen Nordmann-Tannen, Blaufichten und Edeltannen werden bundesweit jährlich verkauft, schmücken hierzulande Wohnzimmer und Balkone. In jedem zweiten Haushalt steht ein Baum. Beim Kauf spielen natürlich meist persönliche Vorlieben und der Preis ganz entscheidende Rollen. So, nun kann aber auch bei Tannenbäumen in den Wohnzimmern immer etwas passieren. Ein Tannenbaum kann plötzlich Feuer fangen, und das auch, wenn keine echten Wachskerzen den Baum zieren, sondern kleine Lämpchen, die Hitze entwickeln können. Daher rät die Feuerwehr Diemelsee zum sehr vorsichtigen Umgang mit trockenen Ästen und Bäumen. Eindrucksvoll sind übrigens in diesem Zusammenhang die Zeitabläufe, wie schnell ein Tannenbaum plötzlich brennt. Bereits nach 7 Sekunden lodern die Flammen bis zur Decke. Bei 25 Sekunden steht der Baum vollständig in Brand, und bereits nach 30 Sekunden beginnt auch die Polsterung der umliegenden Möbel zu schmelzen. Der sogenannte Flashover, so wird die Durchzündung genannt, tritt bei ca. 50 Sekunden ein. Dass so etwas nicht passieren möge, hofft natürlich jeder von uns. Wenn es dennoch dazu kommen sollte und niemand befinde sich gerade in dem Raum mit dem brennenden Tannenbaum, wie gut, wenn dann dieses kleine Gerät Alarm schlägt. Keine Sorge, dieser Rauchmelder schlägt nicht bei Ihnen im Haus Alarm, sondern lediglich hier im Podcast. Nun mögen Sie sich fragen, warum ausgerechnet diese Geräte in einer solchen Sendung auftauchen. Jens Figge von der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee erzählt es Ihnen.
Also im Prinzip ist es ja relativ einfache und kostengünstige Technik, und es rettet einfach Leben.
Das ist schließlich das Entscheidende. Und weil nach Informationen des Deutschen Feuerwehrverbandes gerade jetzt in der Weihnachtszeit oder auch zum Jahreswechsel die Feuerwehren immer wieder zu tragischen Bränden ausrücken müssen, haben wir uns überlegt, Sie für das Thema Rauchmelder in Wohnungen und Wohnhäusern zu sensibilisieren. Gesetzlich vorgeschrieben sind ja bereits Rauchmelder in Wohnräumen. Leider ist bislang noch nicht jeder dazu gekommen, seine Wohnung oder sein Haus ausreichend mit Rauchmeldern auszustatten. Jens Figge mit einer Faustregel.
Habe ich 3 Schlafzimmer, brauche ich 3 Rauchmelder in den Schlafzimmern, und wenn ich einen Flur habe bis zur Haustür, ebenfalls nochmal einen, das heißt 4.
Folglich gilt, ein Rauchmelder je Schlaf- oder Wohnraum. Dazu zählt natürlich auch die Küche. 2/3 der Brandopfer werden übrigens im Schlaf vom Feuer überrascht. Gefährlich ist dabei der Brandrauch. Hier kommt Rauchmelder natürlich eine große Bedeutung bei. Rauchmelder warnen ja beim entstehenden Brand mit einem lauten akustischen Signal, wenn das giftige Rauchgas in die Messkammer des Rauchmelders gelangt. So bleiben nach dem Alarm
120 Sekunden. Sobald es piept, sollte ich aber schleunig sehen, dass ich aus dem Haus rauskomme, weil 2-3 Atemzüge einfach schon tödlich sein können.
Vor 20 Jahren hat sich die Initiative Rauchmelder gegründet, um gemeinsam mit den Feuerwehren Aufklärungsarbeit zu leisten. Seither hat sich die Anzahl der Menschen, die bei einem Wohnungsbrand ums Leben kamen, halbiert. Das ist noch lange nicht genug. Broschüren klären auf und informieren die Bevölkerung. Infoblätter gibt es für die unterschiedlichsten Gruppen.
Aber auch gibt es Sonderblätter für Senioren zum Beispiel, dass man da auch die Personen nochmal im Detail informiert.
Führt Jens Figge von der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee aus. Die kostengünstigen Lebensretter gibt es unter anderem in Baumärkten, Verbrauchermärkten, im Feuerwehr- und im Elektrofachhandel sowie beim Versandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes. Finden Sie im Internet unter der Homepage-Adresse www.feuerwehrversand.de. Ein guter Rauchmelder sollte diese Kriterien erfüllen. Er muss natürlich zuverlässig Brandrauch erkennen und mit einem unüberhörbaren lauten Warnton alarmieren. Das ist klar. Die Montage und Bedienung sollte einfach zu handhaben sein und zudem mindestens 10 Jahre halten. Als Qualitätshilfe dient der Rauchmeldertest der Stiftung Warentest. Achten Sie beim Kauf eines Rauchmelders daher auf das Qualitätszeichen Q. Ganz einfach am Q-Logo zu erkennen. Dieses finden Sie zum Beispiel auf der Verpackung des Gerätes und auch auf dem Rauchmelder selbst. Die Stiftung Warentest empfiehlt übrigens Rauchmelder mit Langzeitbatterie. Diese fest eingebaute Rauchmelderbatterie hält in der Regel eben 10 Jahre. Von einfachen Rauchmeldern mit austauschbarer Batterie rät die Stiftung Warentest ab. Da die Batterien häufig gewechselt werden müssen, ist die Ersparnis eben gering. Sie stünde in keinem Verhältnis zum Aufwand fürs Wechseln der 9-Volt-Batterien sowie zum Unfallrisiko beim Leiterklettern. Rauchmelder, auf die Verlass ist, sind bereits für knapp 20 Euro erhältlich. Umgerechnet auf eine für Rauchmelder mit Lithium-Batterie typische 10-jährige Nutzungsdauer sind das nur knapp 2 Euro pro Jahr.
Also wenn jemand konkret Fragen hat, soll er einfach bei der örtlichen Feuerwehr mal nachfragen und wir unterstützen da natürlich.
Und denken Sie stets an die Worte von Feuerwehrmann Jens Figge vom Anfang dieses Beitrages.
Also im Prinzip ist es ja relativ einfache und kostengünstige Technik und es rettet einfach Leben.
Hier ist der Podcast bei uns am Diemelsee. Der Bergbau in Adorf endete ja bekanntlich 1961, aber das Thema Bergbau lebt nach wie vor weiter. Sei es nun mit dem Besucherbergwerk Christiane oder aber auch im Gasthaus zur Linde in Adorf. Ja, richtig gehört. Ich meine, klar, dass hier jetzt nicht gegraben wird, nicht? Und die Zeiten, als nachträglich unterm Saal eine Kegelbahn geschaffen wurde, liegen nun auch schon länger zurück. Aber aktuell ist der Bergbau nach wie vor. Denn wenn man mal auf die Speisekarte dort schaut, dann wird man feststellen, in der Linde bereitet der Chef persönlich, nämlich Bernd Becker, sein Adorfer Bergmannsteak zu.
Das ist ein deftiges Essen. Das ist ein Schweinerückensteak bzw. ein Nackensteak, was mariniert wird in Buttermilch mit Gewürzen daran. Da kommt Nelke dran, da kommt Wacholder dran, da kommt auch Knoblauch und Zwiebel dran. Dann wird es ungefähr so 2 Tage in der Buttermilch mariniert, gebeizt. Dann kann man es daraus entnehmen, kann es dann schön deftig braten, wird nochmal mit dem schwarzen Pfeffer abgewürzt. Dazu macht man eine schöne Kräuterbutter. Dann nehmen wir die gute Butter aus dem Upland, die ganz hervorragender Qualität ist und auch mit frischen Kräutern dann das entwickelt, was ich oder meine Gäste auf dem Teller haben wollen. Und dazu eine gute altdeutsche Röstkartoffel, die noch mit Margarine gebraten wird, nicht mit dem gesunden Öl aus den italienischen Regionen, sondern wir nehmen das gute deutsche Fette, die ihr Aroma verbreiten und das an der Kartoffel weitergeben. Da kommt eine gute Zwiebel dran, dann ein bisschen Lauch, Zwiebel zum Schluss, zum Fertigstellen. Und dazu dann einen schönen Krautsalat vom Weißkraut, wie früher Großmutter das machte, das Weißkraut schön fein gehobelt, schön eingesalzen, eine Weile ruhen lassen, ein paar Zwiebeln dazu und dann mit Sauerrahm angemacht. Und schon hat man ein wunderschönes Essen, das man dann abends bei deftigem Bier genießen kann.
Was muss man denn beim Braten wirklich beachten?
Die Buttermilch muss man vorher ein bisschen von dem Steak abstreichen und dann im Schmalz braten. Da muss man nur eben, dass man mit der Hitze ein bisschen vorsichtig umgeht. Wenn das Fleisch anfängt zu schwitzen, dann kann man sagen, okay, ist es leicht rosa für den, der es gerne etwas rosa gebraten mag. Dadurch, dass es mariniert, gebeizt ist, ist es also auch zart. Oder wenn man es durchgebraten will, muss man einen Augenblick warten, bis der Fleischsaft ausgetreten ist und es nicht zu trocken wird, denn Schuhsohlen sind auch nicht schön im Mund.
Und bei den Röstkartoffeln, wie bereiten Sie die zu?
Ja, dann nimmt man eine Kartoffel, macht erst eine Pellkartoffel daraus, pellt sie sorgfältig und dann nimmt man halb Margarine, halb Schmalz. Lässt in der Pfanne das Fett schäumen und dann kann man die Bratkartoffel reingeben. Wichtig ist, dass man die Kartoffel in eine heiße Pfanne tut, dass das Wasser nicht sich mit dem Pfannenboden verbindet. Mit Geduld muss man natürlich an die Sache rangehen und dass die Kartoffel eine Farbe nimmt und dann halt so nach 3/4 Zeit sieht man, die Kartoffel hat Farbe, dann gibt man die Zwiebeln dazu und dann nimmt die Kartoffel mit Pfeffer dann den Geschmack an, den man gewollt und auf dem Teller hat. Ich nehme für diese Sachen vorwiegend festkochen. Niemals eine ganz festkochende, weil die nimmt den Geschmack einfach nicht auf. Und eine mehlig kochende würde kaputt brechen. Also möglichst eine vorwiegend festkochende Kartoffel und die vernünftig mit ein bisschen Salz schon gleich gekocht, dass die Kartoffel Grundgeschmack hat. Und dann kann man an der Pfanne eine schöne Röstkartoffel mitmachen.
Und zum Schluss dieser Podcast-Ausgabe von bei uns am Diemelsee sind wir wieder im Büro von Bürgermeister Volker Becker angekommen, hier im Rathaus in Adorf. Und jetzt noch Worte von dir vielleicht, wäre hier angemessen angesichts des Dezembers in Richtung Weihnachten.
Ja, die dunkle Jahreszeit steht ja bevor, damit natürlich auch die Weihnachtstage. Deshalb möchte ich allen hier in Diemelsee und darüber hinaus eine besinnliche Vorweihnachtszeit wünschen, schöne Feiertage, einen guten Rutsch in das Jahr 2020 und für das neue Jahr ganz viel Glück, Gesundheit, aber auch Zufriedenheit.
Herzlichen Dank. Diesen Wünschen schließe ich mich an. Das war der Podcast bei uns am Diemelsee für dieses Jahr. Im Januar hören wir uns wieder, wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt. Bis dahin also eine gute Zeit. Mein Name ist Lars Kors. Das war bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Waldecker Bank und der Rode Gruppe.